Heute Abend lesen wir weiter aus dem zweiten Korintherbrief. Aus dem zweiten Korintherbrief lesen wir aus dem ersten Kapitel. Der Apostel lässt die Gemeinde in Korinth grüßen, zusammen mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Nicht nur die Gemeinde in Korinth, der Brief gilt mit seinem Inhalt der ganzen Gegend, der ganzen Christenheit im südlichen Griechenland, das Achaia heißt. Also ist das ein Brief, der nicht nur für diese Gemeinde gedacht ist, sondern auch für andere Christen. Und wir sind dankbar, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, ihn aufzuheben für uns bis auf diesen Tag, sodass auch wir etwas davon haben. Und wenn auch einiges etwas persönlicher Art ist, das damals gewissen Personen galt, so dürfen wir doch lernen von diesen Worten des Apostels, die ja vom Heiligen Geist gegeben waren. Wir dürfen lernen, wie wir uns in ähnlichen Verhältnissen zu verhalten haben und wie Gott sich in ähnlichen Verhältnissen verhält. Der Apostel beginnt den Hauptteil seines Briefes mit einem Lob Gottes. Aber er gibt Rechenschaft darüber, welchen Gott er lobt, wem dieser Preis gewidmet ist. Das ist eine gute Sache, wenn wir uns einmal Rechenschaft darüber geben, wen wir eigentlich anbeten. Ich denke, viele Christen tun das nicht zur Genüge. Es ist heute sehr viel die Rede von Anbetung. Aber ein früherer Student von mir, der auch in die Reich Gottes Arbeit ging, meinte, solche Anbetung ist oft eine Selbstanbetung, bei der man sich selbst gefällt und man gibt dann etwas von sich, woran man dann persönlich Freude hat und wovon man dann eine gewisse Genugtuung hat im Fleisch. Die ernsteste Anbetung kann eine Selbstanbetung sein. Das mussten auch die Pharisäer von Jesu Lippen erfahren. Sie waren nicht Diener Gottes, sondern sie dienten sich selbst. Und auch Paulus musste lernen, dass seine ganze Frömmigkeit bis anhin nicht eine war, die Gott gefallen hatte. Und als er Jesus vor den Toren von Damaskus erlebte, dann merkte er, dass es sich nun ganz anders mit der Sache Gottes verhielt, als er bis anhin gedacht hatte. Von dem großen Lehrer Gamaliel in Israel hatte er vieles gelernt. Aber es ist möglich, das Wort Gottes intensiv zu studieren, kennenzulernen und doch am Wesentlichen vorbei zu leben, am Wesentlichen vorbei zu studieren, am Wesentlichen vorbei zu beten sogar. Paulus, nachdem er Jesus erlebt hat, gibt sich immer wieder Rechenschaft darüber, wer es ist, mit dem er zu tun hatte. Das ist ihm aufgegangen, dass man sich schwer täuschen kann. Unser Herr Jesus hat einmal gesagt, dass es manche geben wird, die auch ihn selbst gehört hatten. Aber eines Tages werden sie erstaunt sein, wieso dürfen wir nicht in dein Reich? Er muss sagen, ich kenne euch nicht. Ja, wir haben dich aber gehört. Ich kenne euch nicht. Das ist die wesentliche Frage. Kennen wir diesen Herrn? Ich freute mich über das Wort, das gerade gelesen wurde. Diese Freude am Herrn, dass er nahe ist. Denn wenn wir ihn nicht kennen, haben wir kein Recht, froh zu sein. Wenn die Welt lacht, hat sie kein Recht zu lachen. Die einzigen Menschen, die ein Recht haben, sich zu freuen, das sind Kinder Gottes, die Vergebung haben. Aber solange wir nicht Vergebung haben, hilft alles andere nichts. Wenn wir nicht mit unserem Gott versöhnt sind, dann hilft alle Frömmigkeit rein nichts. Das ist Paulus aufgegangen. Er hatte sich schwer getäuscht, hatte sogar die verfolgt bis auf den Tod, die Jesus nachgefolgt waren und ihn anbeteten, seinen Namen anriefen, bis er selbst in die Knie gebracht wurde, vom hohen Ross buchstäblich runtergeholt wurde und vor Jesus, den er als lebendig erkannte, auf sein Angesicht fiel. Und dann merkte er, Jesus ist der Gott, den ich anbeten wollte. Und so schreibt er, kann er auch an die Korinther schreiben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Und von den Lippen eines Hebräers, eines Juden, heißt das, dass Jesus Christus der Herr Gott des Alten Testamentes ist. Das hatte Paulus erkannt. Jesus ist kein Geringerer als der lebendige Jahwe, der Gott Israels, in Fleischgestalt. Gepriesen sei dieser Herr Jesus. Und sein Gott, der ihn hat Fleisch werden lassen für uns, damit er für uns sein Leben geben konnte. Er sagt mehreres über diesen Gott aus, was er für ihn bedeutet. Es geht alles um den Herrn Jesus. Er ist der Gott alles Trostes über Jesus. Er ist der Gott aller Barmherzigkeit durch Jesus. Er ist der Gott, der uns tröstet durch Jesus. Gott kommt zu uns in Jesus. Der Herr Jesus ist der Gott, der uns nahe ist, weil er uns nahe gekommen ist. Nun fahren wir weiter heute Abend mit der Frage, warum tröstet Gott Menschen? Wir schlossen gestern Abend an mit dem Gedanken, dass alle schweren Zeiten in unserem Leben von Gott gelenkt waren. Wir dürfen über nichts murren, ob es das Kleinste ist oder das Größte. Das ist schwer zu lernen. Wenn wir es nicht lernen, dann heißt das, dass wir in unserem Leben unser Kreuz umgehen und nicht aufheben und tragen. Alles Schwere, das der Herr in unser Leben hineinführt, ist dazu getan und dazu angetan, dazu gedacht und dazu angetan, um uns zum Kreuz zu bringen. Was heißt das? Was geschah am Kreuz? Jemand starb. Dazu wurde man gekreuzigt, damit man hingerichtet wurde. Das Kreuz zu tragen heißt nicht nur Schweres auf sich zu nehmen, es heißt, in den Tod zu gehen. Und wenn ich nicht dazu bereit bin, Geschwister, das will gelernt werden. Manch ein Christ hat schwere Krankheit ertragen, aber er konnte nicht sagen, Herr, ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit, alles zu verlieren. Dazu ist das Kreuz da, dass wir unser Leben verlieren und dass wir es dann wieder finden auf der anderen Seite des Todes. Und erst dann kann der Herr uns gebrauchen. Das ist die Lektion der ersten vier Kapitel im zweiten Korintherbrief. In Kapitel 4 greift er diese Gedanken noch einmal auf, Inzwischen hat er einiges zu sagen über die Herrlichkeit der Botschaft, ihre Bedeutung. Dann kommt er wieder zurück zur Anwendung dieser Botschaft. Wenn wir Evangeliumschristen sind, wir glauben an das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, dann sind wir Menschen, die bereit sind, jetzt, heute zu sterben. Und dann, wenn wir das bereit sind und immer noch am Leben bleiben, weil wir unser eigenes Leben abgegeben haben, dann kann der Herr uns gebrauchen. So wirkt denn, sagt der Apostel Paulus in Kapitel 4, der Tod in uns, aber das Leben in euch. Willst du ein Segen sein? Sei bereit, das anzunehmen bis in den Tod, das der Herr dir schickt. Wehre dich nicht. Schlage nicht zurück. Wehre dich nicht. Nimm es an. Römer 8, Vers 28. Alles dient denen zum Besten, die Gottliebende sind. Es dient dazu, in den weiteren Versen, dass wir Christus ähnlich werden, der ja ebenfalls ans Kreuz ging und sein Leben gab und erst mit der Auferstehung an das Werk kam, wozu er eigentlich in die Welt gesandt wurde. Das Kreuz war Vorbereitung. Als er auferstand und in den Himmel fuhr, dann konnte er beginnen, Menschen zu retten. Dann beginnt das Heilswerk. Das ist die Bedeutung von Pfingsten. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Heilige Geist und wendet das bei Menschen persönlich an, das Jesus erworben hat mit Kreuz und Auferstehung. Und diesen Weg ihm nach führt Jesus uns. Das ist die Lektion des zweiten Korintherbriefes. Und das ist, was es heißt, wenn Paulus sein Herz den Korinthern öffnet, sein Denken ihnen offenbart und ihnen zeigt, warum er so lebt, wie er es tut, in so unverständlicher Weise für sie. Aber er sagt ihnen, das ist der einzige Weg, den ein Christ überhaupt leben darf. Es ist dem Menschen gesetzt, zu sterben, bevor er stirbt, so könnte man auch sagen. Jeder von uns muss des Todes sterben, das ist gesetzt. Aber jeder Christ wird immer wieder in den Tod geführt. Das ist echtes Christenleben. Und dann führt der Herr immer wieder ins neue Leben. Es geht durchs Tal des Todes, durch die Schlucht des Unglücks, Psalm 23. Aber dann geht es wieder in den Trost. Warum? Damit wir für andere ein Segen sind. Der Apostel sagt, Vers 4, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind. Deshalb führt er uns in die Bedrängnis. Und wenn wir dort sind, tröstet er uns, richtet er uns wieder auf, damit wir nicht für uns selbst leben, sondern für andere. Und deshalb braucht es schwere Zeiten, damit wir aufhören, für uns selbst zu leben und selbst immer im Mittelpunkt zu sehen. Denn da, das ist unser Wesen, so kommen wir auf die Welt. Jedes Kind will selbst im Mittelpunkt sein. Und das stillste Kind, das frömmste Kind will im Mittelpunkt stehen. Plötzlich höre ich da an einem Tisch, ich bin zu Gast, und da spricht ein Kleines da in der Familie und sagt, ich möchte auch einmal etwas sagen. Natürlich, wenn man etwas sagen darf, dann ist man etwas, dann hört man auf dieses Kind, dann ist es gehört. Ah, du bist auch da. Ja, ich bin auch jemand. Und es gibt nun solche, die sind dauernd am Reden, weil sie ihre Stimme gern hören. Aber andere hören dann mit der Zeit nicht mehr viel zu. Niemand von uns ist dazu gebaut. Dazu hat uns Gott nicht gebastelt, dass wir selbst im Mittelpunkt stünden. Gott ist der Einzige, der ein Recht hat, in der Sonne zu stehen und von allen angesehen und gepriesen zu werden. Niemand von uns. Bei uns heißt das Selbstsucht. Und weil dies unser Wesen ist, auch wenn wir Christen sind, muss der Herr immer wieder beschneiden. Die Rebe beschneiden von Eigengewächs, damit es für ihn Frucht trägt und für andere ein Nutzen ist. In 1. Korinther 12 sagt der Apostel, Gnadengaben werden gegeben zur Förderung der Gemeinde, zur Förderung anderer. Und jeder von uns ist instand gesetzt durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch seine Befähigungen, ein Segen zu sein. Jeder von uns hat seinen Platz am Leib Jesu Christi. Der eine ist eine Hand, der andere ein Auge, der andere ein Ohr, der nächste ein Fuß. Nicht damit er seinen eigenen Weg durchschlage, sondern damit er für andere lebt. Der Fuß soll den Kopf und den Leib dorthin führen, wo der Kopf es will, nicht wo der Fuß es will. Und so müssen wir immer beschnitten werden, damit wir dann wieder auch den Trost Gottes erlernen und damit wir wieder anderen helfen können. Denn jeder von uns kommt in Bedrängnis. Uns scheint es so, als Gott Unterschiede machen würde. Der eine muss viel leiden, jahrelang vielleicht auf dem Rücken liegen, während der nächste gesunde zwei Beine hat. Dann wieder wird ein anderer ins Gefängnis gebracht. Andere dürfen frei hinausgehen. Und es scheint so, als ob Gott hier eine gewisse Ungerechtigkeit walten lassen würde. Nein, nein. Gott weiß genau, was er in jedes Leben hineinführt. Und für den einen ist eine kleine Not genauso schwierig wie für den anderen 25 Jahre Gefängnis vielleicht. Jesus weiß, wie der Schuh drückt, nicht nur wo. Und wir können nicht in das Herz eines anderen hineinschauen. Aber wir dürfen Tröster werden für den anderen. Ich war seinerzeit Leiter einer Mission, das heißt Feldleiter. Und ich hatte in dieser Verantwortung manches zu lernen. Und es gab für eine gewisse Zeit sehr schwere Zeiten, bis der Herr mich dahin brachte, wo ich ihm sagte, Herr, und es handelte sich hauptsächlich um einen Bruder, und der Herr brachte mich dahin, wo ich sagte, Herr, ich bin bereit, dass du diesen Bruder in meinem Leben belässest, solange wie du willst. Eines Tages war ich unterwegs, wieder in dieser Verantwortung. Ich fuhr durch verschiedene Länder Europas, um Mitarbeiter zu besuchen. In einem gewissen Land besuchte ich auch Geschwister von einer anderen Mission, einer mennonitischen. Ich hatte wohl von ihnen gehört und es interessierte mich, was sie machten, und ich habe sie besucht. Und es war eine schöne Gemeinschaft, die wir miteinander erlebten. Und sie öffneten ihr Herz, sie waren junge Mitarbeiter und sie taten sich etwas schwer mit gewissen Situationen. Und dann erzählten sie mir von ihrer Not. Mit einmal ging mir auf, warum ich Ähnliches hatte erleiden müssen. Hier waren Geschwister, denen ich helfen konnte. Manchmal ist es nicht eine ähnliche Situation. Paulus sagt nicht, wie einige Übersetzungen es sagen, denn manchmal ist es nicht nur eine andere richtige Übersetzung, das gibt es. Manchmal ist eine andere Übersetzung falsch. Und deshalb brauchen wir eine Korrektur der Übersetzungen. Das ist wichtig. Und an dieser Stelle sagt Paulus nicht, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden, sondern damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, durch den wir getröstet wurden. Wir können andere nicht immer trösten mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Das ist kein Trost für sie. Die stehen in einer anderen Situation. Aber wenn ich grundsätzlich etwas gelernt habe von den Wegen Gottes, ich bin überhaupt unten gewesen und ich habe den Trost und die Aufrichtung des Herrn erlebt, dann kann ich dadurch, dass ich da gewesen bin, mich hineinversetzen in die Lage eines anderen, die ich nicht verstehen kann, aber ich weiß, was er empfindet. Und dadurch, dass ich ans Kreuz gegangen bin, bin ich imstande, ihn zu trösten, auch wenn es nicht meine Lage ist. Meine Frau ist immer noch am Leben. Und ich kann sagen, wenn ich sie vorstelle, dies ist meine erste Frau. Ich habe keine andere. Aber was soll ich sagen mit Was soll ich dem Bruder sagen, der seine erste Frau verloren hat und inzwischen noch keine andere hat und immer noch trauern muss? Wenn ich unten gewesen bin und dort, wo der Herr mich zum Kreuz führte, wo es mich schmerzte, wo bei mir der Fuß drückte, wenn ich dort nicht ausgewichen bin, sondern mich gestellt habe und bereit war, in den Tod zu gehen, dann bin ich in den Stand versetzt, auch einen solchen Bruder zu trösten. Vielleicht nur durch meine Gegenwart. Aber ich habe etwas gelernt vom Ernst der ewigen Welt. Ich bin dort gewesen. Und das ist wichtig, dass ich etwas lerne von der Welt der Bibel, von der Welt des Heiligen Geistes, von der Welt, wo andere Dinge noch sind, als nur den Broterwerb dieses Lebens. Und wie kann ich meine Schulden bezahlen? Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben, Geschwister, ist, wie lebe ich mit einem unsichtbaren Gott? Kannst du das? Weißt du, was es heißt, mit einem Gott zu leben, den man nicht sieht? Kennst du den Namen Jesu Christi mehr, besser als nur einen Namen, Jesus? Kennst du Jesus, der diesen Namen trägt? Weißt du um seine Wirklichkeit? Oder bist du vielleicht dennoch und bis heute noch ein Namenschrist? Du gefällst dir in diesem Gemeindeleben. Es war dir gelungen, ein Zeugnis zu geben, das glaubhaft war. Du wurdest getauft. Aber kennst du den Herrn? Das ist die Frage. Lebst du mit dem Herrn? Betest du? Wie lange ist es, seit du gebetet hast? Dürfte ich dich beim Knopfloch fassen, Bruder, Schwester, und die Frage stellen, wie lange ist es, seit du gebetet hast? Hältst du Schritt mit dem Herrn Jesus durch jede Stunde des Tages? Lebst du mit jemandem auf der anderen Seite des unsichtbaren Schleiers? Er ist hier heute Abend. Die andere Welt ist hier, nicht weit oben. Wir sehen die sichtbare Welt, wir spüren sie. Ich spüre nicht die Gegenwart Gottes. Ich bete auch nicht, dass ich sie verspüren mag. Das ist nicht mein Privileg. Das ist nicht unser Anliegen. Gott hat nie versprochen, seine Gegenwart verspüren zu lassen. Wir leben nicht von den fünf Sinnen. Wir können nicht spüren, wann Gott nahe ist. Der Bruder hat gelesen aus dem Philipperbrief und Paulus teilt es uns mit, dass er nahe ist. Aber das würde ich nie wissen, wenn er es mir nicht mitteilen würde. Nicht vom Gefühl her. Kein schönes Gefühl eines Gottesdienstes ist ein Beweis dafür, dass der Herr da ist. Wollen wir uns das uns klar machen lassen? Gott sieht man nicht. Gott hört man nicht. Gott spürt man nicht. Gott riecht man nicht. Gott ist einfach da. Und das macht das Christenleben so schwer. Wollen wir es einmal wirklich so sagen und uns verwirklichen? Wir leben mit einem Gott, mit dem wir nichts anfangen können. Und wenn er nicht bereit ist, unsere Gebete zu erhören, können wir nicht greifen. Jetzt bitte, erhör mal. Er kann schweigen. Er tut, was er will. Wir werden zu lernen haben, mit einem Gott zu leben, den wir nicht bewegen können. Und auch kein Gebet vermag seinen Arm zu bewegen. Das ist nicht der Weg, auf dem wir mit Gott umgehen. Nicht unsere Gebete, nicht unsere Tränen. Das habe ich lernen müssen, Geschwister. Wir haben einen Gott, der von uns erwartet, dass wir sein Wort lesen, es so annehmen, wie es da ist, und uns beugen. Ob wir ihn sehen oder nicht, ob wir ihn fühlen oder nicht, er erwartet von uns, dass wir glauben, was geschrieben steht. Dass wir glauben, dass wir den Heiligen Geist haben. Dass wir glauben, dass wir Vergebung der Sünden haben. Und wenn wir das glauben, dann kann der Herr uns trösten, neu aufrichten. Ja, dann kommen schon leichtere Empfindungen, das gebe ich zu, das ist klar. Aber passen wir auf, dass wir nicht davon leben. Der gesegnete Verkündiger Spurgeon sagt mit einem Bild: Ich flehte und die Taube des Friedens flog in mein Herz. Ich beobachtete die Taube und sie flog wieder weg. Ja, so ist es. Wir beten um Trost und wir werden getröstet. Und wir freuen sich über den Trost, uns über den Trost, und er flieht. Und dann sind wir wieder deprimiert. Warum? Der Herr hat uns nicht getröstet, damit wir uns am Trost erfreuen, sondern damit wir uns an ihm erfreuen. Und dann muss er wieder in die Not bringen, damit wir einmal lernen, die Augen auf ihn zu richten und dort fixiert zu halten. Hebräer Kapitel 12, Vers 2, lasst uns aufschauen auf Jesus, heißt mehr als gelegentlich einen Blick dorthin werfen. Wir werden dem Grundtext nicht gerecht, wenn wir das so auffassen. Der Schreiber will sagen, Richtet euren Blick weg von allem anderen. Das ist das Erste. Richtet den Blick auf Jesus. Und jetzt drittens, haltet den Blick auf Jesus gerichtet. Dreierlei in einer Formulierung. Nichts anderes sehen als Jesus, nur ihn. Abschauen, wegschauen von anderem. Hinschauen zu Jesus und dort das Auge gerichtet halten. Dazu dient die Not, damit wir auf Jesus hinschauen. Und wenn wir das gelernt haben, dann sind wir imstande, anderen zu helfen. Damit wir die trösten können, was sagt der Apostel jetzt? Die in aller Bedrängnis sind. Das ist ermutigend. Du darfst jedem eine Hilfe sein. Du musst nicht erlebt haben, was er erlebt hat. Aber wenn du deinen Herrn kennst, und auch wenn du ein junger Christ bist, hier sind Kinder, wenn ihr euch bekehrt habt, könnt ihr ein Segen für andere sein. Folgt dem Herrn treu nach und er kann euch zum Segen machen für alte Leute, für junge Leute, für Eltern, für andere Kinder. Jedes Kind Gottes kann ein Segen sein für jedes andere Kind Gottes, wenn es beim Kreuz gewesen ist, wenn es sein Kreuz aufnahm und bereit war, in den Tod zu gehen. Paulus sagt weiter, das ist so, Gott tröstet uns immer in jeder Lage. Früher oder später kommt der Trost. Und so ist es nicht nur bei mir, weiß er, so ist es auch bei den Korinthern. Auch sie leiden. Und jetzt sagt er ihnen, bei euch ist es genauso wie bei mir. Ich bin imstande, euch zu trösten, weil ich dort gewesen bin, wo ihr seid. Und der Herr tröstet euch, damit ihr imstande seid, andere zu trösten, damit ihr euch gegenseitig trösten könnt. Und wenn wir getröstet werden, ist es zu unserem Heil. Wenn wir leiden, ist es zum Heil, zum Wohl, nicht zur Zerstörung. Gott meint es gut mit uns. Trost und Heil sind die Absicht für einen jeden von uns. Und das dürfen wir anderen sagen. Der Herr meint es gut mit dir. Das ist das Schöne am Leib Jesu Christi. Das ist etwas Großartiges. Und dann spricht Paulus noch ein weiteres aus in Vers 7. Und wir haben die Hoffnung. Wissen wir doch, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Es ist so bei mir und es ist auch so bei euch und wir haben die Hoffnung und die ist fest für euch, dass es so bei euch sein wird. Das war sehr viel gesagt. Aber der Apostel war ja auch ein Prophet und er durfte sagen durch den Heiligen Geist, er wird bei euch das bewirken. Nicht immer scheint das der Fall zu sein. Es gibt Kinder Gottes, die gehen unter. Das ist traurig. Das muss nicht sein, Brüder. Der Herr will uns aufrichten. Lassen wir uns aufrichten. Und das erinnert mich noch etwas anderes. Es gibt Christen, die kann man nicht trösten. Weil sie sich wehren in der Not, in der sie sind. Du kannst du nichts sagen. Du sprichst wie gegen eine Wand. Sie nehmen nicht an. Sie können nicht Ja sagen. Ich komme in das Haus eines Geschäftsmannes in der Schweiz vor vielen Jahren. Er hat seine Frau verloren. Auf der linken Seite einer Tür im Haus stehen zwei Wörter, das eine wohl unter dem anderen. Ja, Herr. Die zwei Wörter bedeuten sehr viel in diesem Hause. Es wohnt nur einer in diesem Haus. Der andere ist nicht mehr da. Und jedes Mal, wenn der Bruder durch die Tür geht, wird er daran erinnert, ja, Herr. Es war jemand, und der stand dem Herrn Jesus sehr nahe, der sagte einmal, nein, Herr. Hast du das schon mal gemacht? Weißt du, dass es eine Lüge ist? Der Herr sagte zu ihm, nimm Petrus, iss. Und Petrus sagt, nein, Herr. Die zwei Wörter darfst du nicht nebeneinander stellen. Eines der beiden Wörter musst du durchstreichen. Die gehören nicht zusammen. Entweder du durchstreichst nein und sagst Herr, oder du sagst nein, aber dann musst du Herr durchstreichen. Beides geht nicht. Ersetze das Nein mit einem Ja. Dahin will der Herr uns bringen. Dahin hatte der Herr meinen Freund gebracht. Der Herr hat ihn gebraucht. Er war ein Mann, der zum Segen wurde für andere. Und er wird auch mich zum Segen machen, wenn ich ihm folge, sei es auf der Wiese oder sei es durchs Tal, wie in Psalm 23. Und auch dich, so wie der Herr uns führt. Wir fahren weiter. In den ersten Versen nach Vers 2, 1 und 2 sind ja die Begrüßung, und dann kommt das Lob Gottes. Und da hat Gott oder der Apostel Paulus uns etwas erzählt über den Gott, mit dem er es zu tun hat, den er lobt, den er preist. Er beschreibt ihn. Und ab Vers 8, wenn du deine Bibel dabei hast, wirst du es merken. Ab Vers 8 erzählt er etwas aus seinem Leben, mit dem er jetzt, was er eben gesagt hat, das etwas theoretisch ist, mit dem beleuchtet er das etwas. Er bringt uns das etwas näher. Aus seiner Erfahrung unterstützt er die Gedanken, die er über Gott geschrieben hat. Und hier wird deutlich, was ich gestern Abend, heute Abend sagte. Ich habe das ein wenig vorweggenommen. Aber wir wollen uns jetzt mit diesen Versen befassen. Also Vers 8. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis. Vielleicht habt ihr Trübsal in eurer Übersetzung. Ich sagte gestern Abend, das griechische Wort, das hier zugrunde liegt, heißt oder bedeutet quetschen, drücken, erdrücken. Es ist wie wenn die Umstände uns ersticken wollten und die Wellen in dem Meer, in das wir hineingeraten sind, über uns zusammenschlagen wollen. Wir sind in diese Bedrängnis gekommen. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr. Dieses Asien ist nicht der große Kontinent, sondern eine Provinz im Hinterland von Ephesus. Ephesus lag am Meer. Und wenn man dort landete, das war die Küste des Kontinentes Asien, aber wenn man hier landete in Ephesus und weiterreiste Richtung Laodicea, Kolosse und so weiter, Antiochien, dann fuhr man oder reiste man durch eine römische Provinz, die auch Asien hieß. Und irgendwo dort in dieser Gegend hat Paulus etwas erlebt, das er nur hier erwähnt. Nirgends sonst wo in der Apostelgeschichte oder in seinen Briefen erfahren wir Näheres. Vielleicht erwähnt er es, aber wir können es nicht zusammenbringen mit diesem. Darum geht es auch nicht, was er erlebte. Es geht darum, wie er es erlebte. Und das ist den Korinthern eine Hilfe geworden und auch uns und vielen Bibellesern. Es ist eine wunderbare Stelle. Wir lernen hier, mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Und jetzt sagt er, ich will auch nicht, dass ihr in Unkenntnis bleibt. Das solltet ihr wissen, wie das bei uns war. Vielleicht war nur Timotheus da, allein war er nicht, denn er spricht ja in der Mehrzahl. Vielleicht waren es drei, vielleicht waren es noch vier oder mehrere. Wir wissen nicht, was es war, wer mit ihm war und so weiter. Die uns in Asien widerfuhr. Es war aber eine sehr tiefe Not. Und er sagt in Vers 8 Mitte, dass wir über das Maß hinaus, über unsere Kraft, beschwert wurden. Aha. Über das Maß. Stimmt es, Geschwister, dass Gott uns nie Lasten aufbürdet, die wir nicht tragen könnten? Das ist so eine Gepflogenheit unter Christen, nicht wahr? Das ruft man einander zu, Gott wird uns nie eine Last auferlegen, die man nicht tragen könnte. Wisst ihr, dass das nicht stimmt? Steht auch nirgends im Wort Gottes so. Ich weiß nicht, wo das herkommt. In den Psalmen übersetzt Luther, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Ob das richtig übersetzt ist, kann ich nicht sagen. Es ist ein sehr schwieriger Vers. Schwer zu übersetzen. Es kann sein, wie ein Übersetzer sagt, dass Gott mit uns auch die Last oder mit der Last auch uns trägt. Gott legt uns Lasten auf, aber er trägt sie und uns. Das ist schön, wenn das der Fall wäre. Es kann sein, dass das der Vers sagen will. Aber jetzt kommen wir zurück. Was sagt Paulus hier? Gott beschwerte uns mit einer Last, die größer war als das Maß unserer Kraft. Wir haben einen Bruder in unserer Gemeinde in Kelowna in Kanada, der das erlebt hat. Man baute ein neues Gemeindehaus. Und er kam irgendwie durch ein vielleicht ein Versagen oder Versehen. Auf jeden Fall hat der Herr es so kommen lassen und er nimmt sein Schicksal an. Es war ein Unfall und jetzt ist er gelähmt. Und kommt zur Versammlung in einem Rollstuhl. Er ist nicht ganz gelähmt, das heißt nicht der obere Teil, er kann sein Auto noch lenken, aber der untere Teil ist gelähmt. Die Last war zu schwer für den Körper. Eine große Last von Baumaterial. Es ist furchtbar, wenn das vom Lastwagen schief runterkommt und auf einen Menschen fällt. Aber so ist das Leben, das Gott manchmal lenkt. Das lässt er zu, dass eine Last auf uns gerät, die schwerer ist als die Kapazität unserer Energiekräfte. Wir waren nicht dafür gebaut, eine so große Last zu tragen. Und das lässt der Herr zu. Es gibt Männer, die können große Lasten tragen. Ich sprach vor einigen Wochen mit einem jungen Mann in unserer Gemeinde und wollte wissen, was er mache. Ja, er sagte, er würde schwere Steine heben. Wie schwer denn? Und als ich hörte, wie schwer das war, konnte ich das fast nicht glauben. Aber er war ein kräftiger junger Mann. Kann sein. Ich weiß nicht, ob er ein, zwei Steine von einem oder zwei Zentner tragen kann, aber vielleicht schon. Aber es kann sein, dass ein Stein von 4, 5 Zentnern auf mich gelegt würde. Was würde geschehen? Ich stehe hier und jetzt kommt eine 4, 5 Zentner Last und wird auf meinen Kopf gelegt. Können Sie prophezeien, was dann geschieht? Was geschieht dann? Dann bricht der Körper darunter zusammen. Und wenn diese Last, ich bin eingekerkert, ich bin gequetscht, vielleicht in einem Auto, wie es weiß, irgendwo, und jetzt kommt diese Last so langsam runter. Und ich spüre das. Die Last bleibt 4, 5 Zentner schwer, aber ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich werde allmählich zusammengedrückt. Wo geht's hin? Richtung Tod. Und genau das ist, was Paulus erfährt. Lesen wir weiter. Dass wir über das Maß beschwert wurden. Eine schwere Last kam auf uns. Über die Kraft, über unsere Kraft. So dass wir auch am Leben verzweifelten. Habt ihr es gehört? Paulus ist verzweifelt. Woran? Jetzt wollen wir uns Rechenschaft geben über das, was wir lesen. Nicht zu schnell als Schlüssel ziehen. War Paulus am Herrn verzweifelt? Nein, das steht nicht geschrieben. Er war nicht am Herrn verzweifelt, er war am Leben verzweifelt. Was heißt das? Er war sich gewiss, dass er jetzt sterben würde. Er hatte keine Hoffnung mehr, dass er leben würde. Aller Zweifel war dahin. Er war verzweifelt. Das heißt, sein Zweifel war zur Gewissheit geworden, dass jetzt alles aus sei. Sodass wir am Leben verzweifelten. Wir selbst hatten jedoch als Antwort auf was? Wer in einem Autounfall gewesen ist und noch, was wird geschehen? Diese Frage kommt unwillkürlich auf und diese Frage setzt Paulus hier voraus. Die braucht er hier nicht zu erzählen, das weiß jeder in Korinth, welche Frage er. Todesurteil in uns selbst beschlossen. Wir kamen zu diesem Schluss. Jetzt werden wir sterben. Das war die einzige Antwort, die kommen konnte von dem, was er jetzt erlebte. Wenn die Frage da laut wurde, was wird jetzt kommen, wussten sie mit Gewissheit, diese Not ist so groß. Vielleicht waren es Banditen. Vielleicht war es ein Unfall. Wir wissen nicht, was es war. Vielleicht eine Krankheit. Aber irgendwie war die Not so spürbar schwer, dass er keine Hoffnung mehr hatte, dass er am Leben bleiben werde. Und dann schreibt er, warum das so kam, warum er dieses Erlebnis hatte. Und hier haben wir die Antwort auf alle unsere Fragen in Schwierigkeiten. Warum kam dieses? Damit das im Zusammenhang bleibt, will ich noch einmal lesen, von Anfang Vers 9. Wir selbst hatten jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst beschlossen, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Das ist das Erste. Zweierlei musste Paulus lernen. Paulus? Ja, Paulus. Paulus, der schon so viel erlebt hat, der vor den Toren von Damaskus so grundsätzlich, so gründlich bekehrt wurde? Ja. Denn es liegt in uns, uns auf uns selbst zu verlassen. Das werden wir schon hinkriegen. Das werden wir schon schaffen. Und mit Verbissenheit machen wir vorwärts. Und es ist gut, wenn wir lernen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Wind weiterzugehen, weiterzumachen. Das bildet Charakter. Aber letztlich, wenn es um unsere Beziehung zum Herrn geht, müssen wir lernen, dass wir das nicht durchziehen können. Gott hat Lasten für uns, die wir nicht tragen können. Es gibt Situationen im Leben, die für uns zu schwer sind. Unter denen gehen wir kaputt. Und dann will uns der Herr zeigen, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen können. Und das müssen wir immer wieder lernen. Tod, Auferstehung, Tod, Auferstehung, Tod, Auferstehung. Tal ab, Tal bergauf, Tal ab, bergauf. Das ist das Leben eines Christen. Nicht bergauf, bergab. Niederlage, Sieg, Niederlage. Nicht so. Prüfung, Trost. Prüfung, Trost. Immer Sieg. Das ist der Weg. Im Tal erlebt Paulus nicht Niederlage, sondern er erlebt, dass es möglich ist, sich auf den Herrn zu verlassen, wenn man sich nicht mehr auf sich selbst verlassen darf und kann. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Und das will gelernt werden, dass man sich wirklich auf den Herrn verlässt. Das Vertrauen, der Glaube, ist der Schlüssel des Lebens. Paulus war kurze Wochen in Thessalonich. Und dann wurde er rausgeschmissen, musste fliehen. Er entkam, reiste nach Beröa, durfte dort das Wort Gottes verkünden, reiste weiter nach Athen, versuchte wieder zurückzukommen nach Thessalonich, es ging nicht, reiste weiter nach Korinth. Als er in Korinth war, kam Timotheus zurück, der inzwischen in Thessalonich die Christen dort aufsuchen konnte. Der kam durch, irgendwie. Und dann kam er wieder und suchte den Apostel Paulus, inzwischen war er in Korinth, und dann erzählte er ihm, die Christen in Thessalonich vertrauen weiter dem Herrn Jesus. So. Und dann schreibt er ihnen einen Brief von Korinth aus. Ich hatte große Not, sagte er. Ich musste ja weg. Und dann fragte ich mich, wie steht es mit diesen jungen Gläubigen? Könnte es sein, dass sie die Flinte ins Korn geworfen haben, alles Vertrauen weg? Ja, wenn das Leben eines Christen sein soll, da will ich nichts damit. Könnte es sein, dass unsere Arbeit in Thessalonich ganz umsonst gewesen war? Er wusste es nicht. Sind sie treu geblieben? Halten sie an Jesus fest oder nicht? Und dann sagt er, jetzt wo Timotheus gekommen ist und hat erzählt von eurem Vertrauen zu Jesus, eurem Glauben, da lebe ich auf. Ich freue mich so. Denn wenn das Vertrauen zu Jesus intakt ist, nicht angerissen ist, dann steht es grundsätzlich gut mit dem Christenleben. Dann darf auch das andere seinen Platz bekommen und dann wird es auch gut an anderen Stellen. Aber wenn das Vertrauen zu Jesus angerissen ist, dann ist der Schlüssel verrostet oder verloren gegangen. Und dann kann es aus sein. Der Glaube ist der Schlüssel zum Gerettetwerden und der Schlüssel zum Gerettetbleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Herr Jesus uns das Vertrauen lehrt, dass wir lernen,
zu vertrauen, damit wir nicht fallen, ja, damit wir nicht abfallen von ihm. Denn jedes kleine Misstrauen kann dazu führen mit der Zeit, dass wir den Herrn selbst fahren lassen. Wann das geschieht, wissen wir nicht. Aber wir müssen wissen, dass jedes Versagen an dieser Stelle gefährlich ist und dass der Herr bemüht ist, gerade an dieser Stelle uns zu helfen, damit wir nicht untergehen. Und deshalb ist jede Schwierigkeit im Leben ein Geschenk, weil er damit uns helfen will, denn er will nicht, dass wir untergehen. Durch diese Führungen lehrt er uns, bringt er uns bei, unsere Hand noch fester an ihn zu klammern, denn er will geliebt werden, er will Vertrauen von uns haben. Und das dürfen wir lernen, wenn wir lernen, uns nicht mehr auf uns selbst zu verlassen. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Auf welchen Gott? Dies ist wunderbar, dies ist herrlich. Wie steht es in eurer Bibel? Lies ruhig laut. Auf welchen Gott soll er vertrauen? Der die Toten auferweckt. Ja, er war doch nicht gestorben, oder? Aber der Tod war so gewiss, die Gefahr war so groß. Und wisst ihr, wenn die Gefahr so groß ist, dass der Tod gewiss ist, wenn die so schwer ist, dann macht es keinen Unterschied, ob Gott einen vor dem Tode bewahrt oder nach dem Tode. Die Kraft, die es dann braucht, ist dieselbe. Deshalb schreibt Paulus, wir mussten lernen, auf einen Gott zu vertrauen, der Tote erweckt. Das heißt, ich muss auch in Zukunft damit rechnen, dass ich in dieselbe Situation komme, wo ich gewiss bin, jetzt sterbe ich. Das ist der Christenweg, der Weg des Christen. Du musst damit rechnen, dass du sterben wirst. Das muss dir gewiss werden, sonst kannst du immer ausweichen. Und der Herr kann dich nicht fassen. Du bist wie eine Seife im Bad. Versuch mal, die zu greifen. Die will immer ausweichen, ja? So sind wir schlüpfrig, bis der Herr uns einmal fängt. Das musste Israel erfahren. Klagelieder. Ich kann nicht weg, sagt der Schreiber. Du hast mich in deiner Hand und ich kann nicht weg. Wie ein Vogel, der gefangen wurde und er will wegfliegen und er kann nicht. Und als ich das las, kam mir mit einmal der Gedanke, ja und warum will er weg? Und das ist die Lektion. Wir möchten in die Freiheit, aber lieber Bruder, liebe Schwester, wir sind manchmal im Kerker viel besser aufgehoben als in der Freiheit. Gott führt uns immer wieder ins Gefängnis. Er nimmt uns immer wieder die Freiheit, damit wir lernen, es ist gut, in seiner Hand zu sein. Damit wir wirklich uns wohlfühlen in seiner Nähe. Der Herr ist nahe. Immer. Er meint es gut mit uns. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Der uns von einem so großen Tode befreite. Und befreit. Tut er heute noch, sagt er. Und auf den wir die Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird, weil er gelernt hat, ihm zu vertrauen. Aber wenn wir das nicht gelernt haben, dann verzweifeln wir, dann verlieren wir die Hoffnung und dann leidet unsere Beziehung zum Herrn. dann leidet das Gebet, dann leidet der Mut zum Dienst, dann leidet die Freudigkeit, dann leidet es an allen Ecken. Das zieht sich durch unser ganzes Leben mit der Zeit wie ein Krebs. Aber wenn wir an der Stelle gelernt haben, wo der Herr uns prüfte, dann zieht auch das Kreise in der Gegenwart, in alle Richtungen und in die Zukunft hinein, sodass wir vertrauen dürfen. Es darf keinen Tag kommen, keine Prüfung, wo es so schwer sein würde, dass der Herr nicht auch da sein wird und mich durchbringen wird. In der Schlucht des Unglücks will er uns nicht belassen. Wozu führte Israel, wozu führte Gott Israel aus Ägypten? Ich hörte einen Missionar aus China. Er war aus der chinesischen kommunistischen Gefangenschaft gekommen. Seine Frau war wohl durch die Gefahr hindurchgekommen und er blieb und wurde gefangen und musste dann unter kommunistischer Herrschaft einige Zeit leiden. Kam dann wieder frei und ich durfte ihn hören auf dieser Missionskonferenz. Natürlich, er war in der Not gewesen und Gott hatte ihn getröstet und jetzt konnte er andere trösten. Er hatte ein Wort vom Herrn. Und er gebrauchte dieses Wort aus 5. Mose. Er führte sie hinaus, nicht damit er sie unterwegs liegen lasse. Nicht deswegen. Und offenbar war ihm dieses Wort im Gefängnis zum Trost geworden. Der Herr hat begonnen mit mir, nicht um mit mir aufzuhören. Er wird mich hindurchbringen. Er führte sie hinaus, um sie hineinzuführen. Und dieses Wort darf uns zum Trost werden. Kommst du in eine Not, darfst du sagen, er führte mich hinaus, nicht um mich hier umkommen zu lassen im Sand der Wüste, sondern um mich hineinzubringen, um ans Ziel zu bringen. Dies ist der Weg, er führt durch die Schlucht. Psalm 23. Auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird. In Vers 11 spricht der Apostel von einer gleichzeitigen Erwartung, die er an die Korinther richtet, wobei auch ihr mit Flehen uns unterstützt. Ich gebe zu, das dürft ihr wissen, Vers 11 ist ein schwieriger Vers, was den Satzbau betrifft. Und die Übersetzer haben hier eine schwere Aufgabe, das so wiederzugeben in Deutsch, dass es uns einleuchtet, damit wir wissen, was hier gesagt wird. Und auch wenn es richtig übersetzt wird, bleibt es schwierig. Wir müssen also erst einmal übersetzen, einmal den Wortlaut des Griechischen in Deutsch wiedergeben und dann muss ich zum zweiten Mal übersetzen, in Einzelteile zerlegen und die Reihenfolge klar machen. Denn wir denken sehr stark in zeitlicher Reihenfolge. Aber in dieser Reihenfolge erzählt Paulus nicht. Deshalb ist es so schwer. Aber ich will versuchen, es deutlich zu machen. Glied für Glied, Schritt für Schritt. Die ersten Worte in Vers 11, wobei auch ihr mit Flehen uns unterstützt. Vielleicht heißt es Gebet bei euch, aber dies ist nicht das normale Wort für Gebet. Das Griechische hat eher ein Wort, das starkes Gebet ist. Ein Gebet, das von Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Wisst ihr, wenn wir in Not kommen, dann beten wir nicht einfach so das Vaterunser, oder? Sondern dann flehen wir, dann rufen wir. Dann wissen wir um unsere Abhängigkeit, unsere Hilflosigkeit. Das ist das Flehen, das hier gemeint ist. Und Paulus will sagen, nicht nur er betet, wenn er in Not kommt, wenn Gott ihn befreit hat, jetzt befreit, Vers 10, und auch befreien wird, Wobei, das heißt, zu gleicher Zeit nicht nur betet er, sondern die Korinther beten für ihn. Und er schreibt es ihnen auch zu, dass er befreit wurde. Nicht nur, weil er betete, sondern weil die Korinther für Paulus und Timotheus oder wer immer es noch war, der mit ihm war, weil auch dort gebetet worden war. Deshalb wurde er frei. Der Herr hat diese Gebete erhört. Wobei auch ihr Mitflehen uns unterstützt. Mit flehendem Gebet unterstützen wir Reich Gottes Arbeiter, die immer wieder auch in Not geführt werden. Und jetzt macht er klar, wie sie den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, seine Missionsmitarbeiter unterstützen. Er sagt, für uns und zusammen mit uns wirkt. Flehen für andere ist ein Wirken mit jenen und für sie. Beides ist in dem einen Wort enthalten. Fürbitte, flehende Fürbitte ist eine Mitarbeit mit denen, für die wir beten, und auch eine Arbeit für sie zu ihren Gunsten. Beides zugleich. Mit uns wirkt, damit von vielen Personen unseretwegen gedankt werde für die Gnadengabe, die uns durch viele zuteil geworden ist. Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt, die Korinther beten. Und das Gebet, woran er denkt, ist nicht ein momentanes Einzelgebet, sondern ein Gebet, das immerzu getan werden darf. Denn die Gefahr kommt ja immer wieder. Vers 10. Der uns von einem so großen Tode befreite, Vergangenheitsform, und befreit, Gegenwartsform, die Gefahr ist wiedergekommen, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird, denn sie wird wiederkommen. Und die ganze Zeit, von da bis da, rechnet er damit, dass die Korinther für ihn beten. Das heißt, Christen sollen ständige Beter sein. Das ist die Lektion, die wir hier lernen. Es darf nie das Gebet abreißen. Deshalb sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5, bleibt am Beten, unterlasst es nicht. Betet ohne Unterlass heißt, betet, ohne es zu unterlassen. Wann immer wir zu beten haben, sollten wir beten. Wir sollten das notwendige Gebet nicht unterlassen. Wir sollten uns nie schuldig werden beim Gebet, schuldig machen beim Gebet. Der Herr ruft aus, uns auf, betende Menschen zu sein. Das hat Luther erkannt. Er hat gemerkt, dass ein Christ, wie ein Gärtner oder jemand anderes, ein Tischler, der macht Tische und Stühle und so weiter, ein Gärtner, der pflanzt Bäumchen und Pflanzen, ein Christ betet. Das ist sein Beruf, unter anderem. Das ist etwas Ständiges. Wir haben ständig füreinander einzustehen im Leib Jesu Christi. Wo immer wir erfahren, dass eine Not ist, da sind wir aufgerufen. Der eine tut es hier und der andere tut es da, wir ergänzen einander. Aber immer wird dann von der Gemeinde für andere gebetet, so hat der Herr das eingerichtet. Und wenn der Herr dann erhört, dann nennt Paulus das eine Gnadengabe. Nicht eine Geistesgabe, das Wort steht nicht in der Bibel. Es steht in Übersetzungen der Bibel, aber nicht in der Bibel. Das hat jemand gebastelt, dieses Wort, Geistesgabe. Das Griechische hat zwei Wörter. Gnadengabe, das ist das Standardwort für die Begabung, die Jesus Christus, der Vater und auch der Heilige Geist, nicht nur der Heilige Geist, deshalb sind sie nicht Geistesgaben, sondern sie sind Gaben des dreieinigen Gottes. Der dreieinige Gott begnadet seine Gemeinde, alle Glieder seines Leibes mit Befähigungen aus seiner Gnade, um zum Lob seiner Gnade zu leben. Das sind Gnadengaben. Und dann gibt es noch ein anderes Wort. Das heißt einfach die Geistlichen oder das Geistliche. Das ist auch ein großes Wort, das manches abdeckt. Aber die zwei werden manchmal verquickt. Und nicht jeder Übersetzer blickt da durch. Nun, das ist genug von dem. Aber jetzt dieses Wort Gnadengabe. Was ist eine Gnadengabe? Nun, das ist jede Begabung des Herrn, die er schenkt, eine ständige Begabung, mit der ich dem Herrn dienen darf. Das braucht es. Ich kann nicht ohne Begabung dienen. Wenn jemand singen will, braucht es eine Begabung. Und wenn jemand dem Herrn dienen will, braucht es eine Begabung dazu. Und jetzt sagt Paulus, wenn der Herr eure Gebete erhört hat, damit wir am Leben blieben, dann schenkte der Herr uns als Antwort auf euer Gebet uns eine Gnadengabe. Die Gnadengabe des körperlichen Lebens, des körperlichen Wohlbefindens, die gibt es. Für einen Christen ist jede Gesundheit, jedes Maß an Gesundheit, jedes Maß an Bewahrung ein Geschenk, eine Gnadengabe. Eine Gabe seiner Gnade. Wozu? Um zum Lob seiner Gnade zu leben, nicht um und für uns selbst zu leben. Paulus ist am Leben geblieben, nicht damit er jetzt aufhören könnte zu dienen, sondern damit er weiter dienen dürfe. Dass ihr jetzt hier sitzen dürft, habt ihr dem Herrn zu verdanken, ihr habt alle eine Gnadengabe. Die Gnadengabe der Gesundheit. Ja, du sagst, ich bin aber krank. Das mag sein. Aber das Maß an Gesundheit, das du jetzt noch hast, nebst deiner Krankheit, ich spreche nicht von der Krankheit, ich spreche jetzt von dem Maß deiner Gesundheit, denn du hast ein Maß an Gesundheit, trotz der Krankheit. Dieses Maß an Gesundheit ist deine Gnadengabe. Vielleicht bist du gelähmt, dann hast du eine geringere Gnadengabe. Aber du hast eine Gnadengabe. Und mit dieser Gnadengabe des Lebensmaßes, darfst du dem Herrn dienen. Der eine hat stärkere Gesundheit als der andere. Der eine hat stärkere körperliche Kraft und so weiter. Der hat eine stärkere Gnadengabe, um dem Herrn mit dieser stärkeren Gnadengabe zu dienen. Übrigens, wenn du verheiratet bist und du bist Christ, dann ist deine Ehe eine Gnadengabe. Ein Geschenk, nicht zu deiner Genugtuung, sondern zur Ehre des Herrn zu leben. In Kapitel 7 des ersten Briefes sagte er den Korinthern in Vers 7, jeder Christ hat an dieser Stelle eine Gnadengabe. Ist er ledig, dann ist das ein Geschenk des Herrn, mit diesem Ledigsein für das Lob seiner Gnade zu leben. Das ist eine Gnadengabe. Bist du verheiratet, ist das deine Gnadengabe. Der eine hat so, der andere hat so, sagt der Apostel. Das sind alles Gnadengaben. Man denkt nicht, dass das Geistesgaben wären. Darum geht es auch nicht. Sie kommen vom Heiligen Geist, aber sie kommen auch vom Herrn Jesus. Sie kommen auch von dem Vater. Sie sind Gaben Gottes. Aber sie sind da nicht, damit wir etwas davon haben, damit es uns gut geht, sondern damit es dem Herrn gut geht, damit er Freude an uns hat, damit er gepriesen werde, damit wir zu seinem Lobe leben. Das lernen wir aus diesen Versen. Also, die Korinther haben für Paulus gebetet, der Herr hat Gebet erhört und hat Leben geschenkt. Und jetzt? Hört die Geschichte auf? Nein. Jetzt will gedankt werden, sagt der Apostel. Und jetzt gebraucht der Apostel ein interessantes Wort. Normalerweise können wir übersetzen, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, in Vers 11. Steht bei euch, Bruder, du hast die Übersetzung da, ja? Steht bei dir Person? Was steht dort? In Vers 11. Das Wort Person steht nicht in Vers 11? Damit von vielen einfach gedankt werde? oder von vielen was? Wer soll danken? Wie? Personen ist bei euch? Viel Personen, ja. Es kann sein, dass das Wort fehlt. Das würde mich nicht wundernehmen. Das Wort, das hier steht im Grundtext, heißt Gesicht. Deshalb ist es, kann es verschieden wiedergegeben werden. Damit von vielen Gesichtern ein Dank ausgehe. Natürlich, wenn wir danken, tun wir das mit dem Gesicht, denn der Mund ist ja im Gesicht. Und so tun wir es mit dem Mund. Und das Gesicht stellt die Person dar. Aber vielleicht würde es bedeutungsvoll sein, wenn wir es sehr wörtlich übersetzen würden. Wenn wir das Neue Testament übersetzen, wir sind immer noch dabei, und es wird jetzt bald fertiggestellt sein mit der Zeit. Aber wenn wir das tun, müssen wir einander helfen. Und ich habe auch Ratgeber. Und an dieser Stelle fragt man sich, soll man Person übersetzen oder soll man tatsächlich Gesicht übersetzen? Normalerweise tut ein anderer Übersetzer das nicht. Ich nehme an, dass in der Hexaplar, wo wir 6 Übersetzungen haben, das Wort Gesicht nicht steht. Aber das ist, was im Grundtext steht. Von vielen Gesichtern. Aber wenn wir das wissen, denke ich, können wir etwas mitnehmen für unser Gebet. Wenn wir danken für Gebetserhörungen, wollen wir nicht das nicht nur mit einem Teil unseres Gesichtes tun, mit Mund und Zunge, sondern dann wollen wir das mit einem strahlenden Gesicht tun. Wir wollen uns freuen am Herrn, mit den Augen wollen wir es tun. Wir wollen wirklich von Herzen unseren Dank im Gesicht zum Ausdruck bringen, dass er gnädig war und hier erhörte. Der Vers 11 ist vollgepackt von solchem Reichtum, nicht wahr? Wobei auch ihr mit Flehen uns unterstützt, für uns und zusammen mit uns wirkt, damit von vielen Personen oder Gesichtern unseretwegen gedankt werde, für die Gnadengabe, die uns durch viele zuteil geworden ist. Zusammenfassend, wir lernen, Gott schickt Schwierigkeiten, damit gebetet wird, damit vertraut wird und damit, wenn er erhört, ihm gedankt und er geehrt wird. Der Herr schenke Gnade, dass wir dieses lernen, damit aus unserem Leben, und dazu sind wir hier auf der Erde für eine kurze Zeit, damit er aus unserem Leben Lob bekommt. Das ist der Sinn dieses Lobes, das mit Vers 3 begann. Und jetzt wollen wir nicht schuldig bleiben und wir wollen ihm dieses Lob bringen. Dazu stehen wir auf.